Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute hört ihr die 6. Folge und davon Teil 1.
Ich habe gestern mit einer ganzen Reihe an Freunden gesprochen und es war so ein bisschen so, oh, SOS, Telefon, ey Leute, wie geht's euch? Wir haben alle über den AfD-Parteitag gesprochen, der ja noch viel rechter ausgefallen ist als sonst. Und wir haben alle irgendwie über das Gutachten gesprochen, was zeitgleich im Raum steht. Und alle waren sich so ein bisschen einig, ey, es passiert gerade so viel. Wir haben das Gutachten, wir haben den Parteitag, wir haben die Wahl vor uns und nichts passiert. Alle fühlen sich irgendwie hoffnungslos oder haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und meine Freundin meinte gestern so, ey, ich weiß gerade gar nicht weiter. Hoffnung ist keine Strategie mehr. Es braucht echt mehr.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ich kipp ich mir einfach so rein.
Im Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und ich möchte heute mit euch über Vertrauensverlust sprechen. Vertrauensverlust in die Politik und in rechtsstaatliche Institutionen. Und damit meine ich nicht die AfD und ihre WählerInnen, sondern genau die anderen.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe mich für diese Folge damit auseinandergesetzt, welche Funktion Vertrauen in der Demokratie überhaupt hat und habe für diese Folge mit einigen engagierten Menschen in MV gesprochen, denen gerade für ihre Ideen und für ihr Engagement Sicherheitsnetze wegbrechen.
Und ich bin Heike Kleffner und ich habe schon lange auf das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte gewartet, die ja eben die Frage beantwortet haben, ist die AfD verfassungswidrig? Und Ende Juni habe ich dazu in Halle unter anderem mit Bijan Moini gesprochen, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und davon werde ich heute berichten. Mein Vertrauensverlust der letzten Wochen war tatsächlich diese Situation, dass es einerseits eben das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte gab, ja, eben zu der Frage, wie verfassungswidrig ist die AfD, und der Feststellung der zivilgesellschaftlichen Experten und Expertinnen, dass sie eben durch den Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip und das Demokratieprinzip wirklich verfassungswidrig ist. Und andererseits, und ihr habt die Bilder ja sicherlich noch im Kopf, gab es eben genau 3 Tage später den AfD-Parteitag in Erfurt am Wochenende vom 4. und 5. Juli. Und dieser Bundesparteitag der AfD hat ja vor allem eins gezeigt, nämlich dass der völkische Flügel der AfD komplett durchmarschiert ist. Das ist einfach ein triumphaler Parteitag dieses völkischen Flügels gewesen. Und wenn man über die politische Berichterstattung und auch die Reaktionen von demokratischen Parteien auf diesen Parteitag einer rechtsextremen Partei schaut, dann muss man einfach sagen, das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, diese Frage Verfassungswidrigkeit, was bedeutet das? Das hatte überhaupt keine Rolle mehr gespielt in der Berichterstattung. Und das hat bei mir wirklich auch nochmal zu einem Vertrauensverlust geführt. Also ich habe mich wirklich gefragt, was hindert Journalistinnen, Kolleginnen daran, in einem Halbsatz zu sagen, ja, das ist eine Partei, die ist an 2 entscheidenden Punkten verfassungswidrig in ihrem Programm. Jetzt hat sie den Parteitag gemacht und da sehen wir diese Verfassungswidrigkeit nochmal deutlicher. Ja.
Vielleicht kannst du noch einmal in die Tiefe gehen, Heike, und so 1, 2, 3 Beispiele nennen, die das konkret nochmal visualisieren, was eigentlich das Problem ist.
Naja, ihr kennt ja alle das Lager um Alice Weidel, die ja auch mit großer Mehrheit zur Parteichefin wieder bestätigt worden ist, und Björn Höcke. Ja, Björn Höcke, zweimal verurteilt wegen Volksverhetzung, weil er eben auch diese offene NS-Verherrlichung betrieben hat. Und genau Björn Höcke konnte auf dem Parteitag seinen Einfluss in den Bundesparteien nochmal massiv ausbauen. Also sein enger Vertrauter Stefan Möller, der wurde mit 75% zu einem der stellvertretenden Bundessprecher gewählt. Und auch die bayerische AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner, die auch aus seinem Lager kommt, ist als Vizeparteichefin weiter nach oben aufgestiegen. Ja. Und was ich noch viel zentraler finde oder was ich mindestens genauso zentral finde und was, wo ich mir auch viel mehr Berichterstattung dazu gewünscht hätte, diese sogenannte Unvereinbarkeitsliste, die die AfD mal hatte, ja, also das heißt, wenn ein AfD-Funktionärin oder Mitglied vorher bei der NPD oder bei den rechtsextremen Identitären gewesen war, dann dürfen die eigentlich nicht Mitglied in der AfD sein und erst recht nicht Funktionärin sein. Und dieser Punkt ist einfach von der Tagesordnung genommen worden. Und stattdessen sehen wir, dass eben mit einer offen rechtsextremen Agenda, mit einer offen rechtsextremen Programmatik ganz klar der Regierungsanspruch formuliert wurde. Ja, das haben sowohl Alice Weidel als auch Tino Chrupalla, der zweite AfD-Chef, mehrfach betont. Sie wollen die Oppositionsrolle verlassen. Und mit Blick auf Sachsen-Anhalt erheben sie halt nicht nur den Anspruch, in Sachsen-Anhalt zu regieren, sondern eben auch, Alice Weidel hat sogar von vorgezogenen Bundestagswahlen gesprochen, nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, die man dann gewinnen wolle, ja. Und Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, eine der wenigen Journalistinnen, die wirklich sehr klar seit Jahren eben die AfD als rechtsextreme Partei beschreibt und intensiv darüber recherchiert. Die hat danach, nach dem Parteitag in Erfurt, was geschrieben, was ich wirklich finde, was uns allen in den Ohren klingen sollte, nämlich der Umgang untereinander, also in der AfD, zeichnet ein Bild davon, wie viel Aggression und Missgunst in der AfD herrschen, das wir gegen die Gefühl, wie es die Partei in ihrem Kampf gegen politische Gegner und Minderheiten häufig einsetzt, ist selbst unter Parteikollegen massiv, schreibt sie. Und ich finde, nach diesem Parteitag in Erfurt kann man sich leider noch viel besser vorstellen, wie die AfD mit all denjenigen Menschen und sogenannten politischen Gegnerinnen außerhalb der Partei umgehen wird, wenn sie in Sachsen-Anhalt tatsächlich an die Regierung kommen sollte.
Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die bei den Demonstrationen vor Ort waren in Erfurt, und da gab es die Stimmung, dass die zwar begeistert waren, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und so viele sich gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD positioniert haben und ein Zeichen gesetzt haben. Auf der anderen Seite aber schon auch hat eine gesagt, sie empfand es wie ein Dämpfer, weil sie eben, was wir vorher besprochen haben, auch so eine ganz große Wirkungslosigkeit oder Fragestellung fühlt im Sinne von, okay, wir sind hier vor Ort, wir gehen auf der Straße, es gibt dieses Gutachten, und wir organisieren das aber alles selber. Und was passiert denn jetzt politisch damit? Und da können wir vielleicht nochmal in die Tiefe gehen.
Ich finde, das ist genau das Problem. Also natürlich gehört es zu einer Demokratie dazu, dass sich Menschen engagieren. Und das ist total wichtig. Das darf aber nicht alleine bleiben. Also ich finde, das knallt hier alles so aufeinander, weil das ja auch so zeitlich so eng passiert ist. Und wir haben das Gutachten, wir haben das Wissen und aus dem Wissen wird nichts gemacht. Und das Einzige, was gemacht wird, sind halt Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber das kann es doch alleine nicht sein. Das muss doch ineinander greifen. Also die Politik muss ihre Bevölkerung schützen und durch Gesetze, die den Rahmen halten. Und Menschen müssen davon Gebrauch machen. Aber es kann nicht sein, dass, und das sehe ich an ganz vielen Stellen, dass Menschen irgendwie das kompensieren müssen, was auf anderer Seite nicht passiert. Und bevor wir da reingehen, würde ich aber gerne nochmal, wir reden jetzt die ganze Zeit über das Gutachten, ich würde gerne mal so die wichtigsten Punkte nochmal rauskristallisiert haben. Und Heike, du warst auf einer Veranstaltung und hast die moderiert, wo es eben genau um das Gutachten ging und wo auch Sachverständige vor Ort waren. Dieses Gutachten ist ja das aktuellste und umfassendste Rechtsgutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also der GFF. Nimm uns mal bitte kurz mit rein. Was bedeutet das denn eigentlich und was waren für dich so die wesentlichen Punkte?
Naja, ich würde sagen, die Schwierigkeit ist, jetzt in einer Minute fast 3000 Seiten zu referieren. Das ist nahezu unmöglich. Ja, aber ich mach's mal an zwei Punkten fest. An einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin da selber sehr überrascht drüber, wie sehr wir uns alle schon daran gewöhnt haben, dass die AfD, führende Funktionäre der AfD, permanent demokratischen Politikerinnen androhen, sie zu inhaftieren, sie ungerechtfertigt im strafrechtlichen Verfahren auszusetzen. Die GFF hat es sehr sauber belegt über die letzten Jahre, wie sehr eben die AfD demokratische Politikerinnen in den Fokus nimmt und ihnen quasi die Handschellen androht für ihr Regierungshandeln. Also nicht für strafrechtlich relevante Fragen, ja, nehmen wir die Maskenaffäre von Jens Spahn, sondern für Entscheidungen, die tatsächlich ja auch demokratisch legitimiert sind. Und der andere Punkt, das finde ich jetzt nicht so überraschend, weil das etwas ist, was viel mehr im Fokus steht in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem rassistischen Programm der AfD, ist tatsächlich diese Nachweis von systematischen Verstößen gegen die Menschenwürde, also Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und das trifft insbesondere Migrantinnen, Menschen mit Fluchtgeschichten und Fluchtbiografien und eben Musliminnen. Und die Muslimfeindlichkeit ist eigentlich der am dichtesten belegte Bereich. Und da weist eben die Gesellschaft für Freiheitsrechte in dem Gutachten nach, dass die AfD, sollte sie an die Regierung kommen in einzelnen Bundesländern und im Bund, ganz konkret unter anderem ein Kopftuchverbot nicht nur für Beamtinnen plant, sondern in Brandenburg unter anderem auch fordert, dass es generell in öffentlichen Einrichtungen ein Kopftuchverbot geben soll, ja, sprich Bibliotheken, Bahnhöfen, Krankenhäuser, Verwaltungen, Bürgerämtern. Und damit würde eine ganze Bevölkerungsgruppe davon ausgeschlossen werden, am öffentlichen Leben teilzuhaben.
Ja, beim Thema Rassismus ist ja auch die AfD Sachsen-Anhalt ganz dick dabei. In dem sogenannten Regierungsprogramm tauchen da sehr rassistische Forderungen auf, die ja auch dann wieder im Gutachten aufgetaucht sind. Ich sag nur Sonderklassen für Menschen mit Fluchtgeschichte und für Menschen mit Behinderungen. Also so eine ganz starke Trennung davon, wer gehört in die in Anführungsstrichen normale Klasse und wer gehört in Sonderklassen, die hier nicht reingehören.
Und genau dazu habe ich euch auch ein O-Ton aus der Veranstaltung von Bijan Moini, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, mitgebracht, weil ich finde, er beschreibt es nochmal sehr plastisch, was das im AfD-Regierungsprogramm in Anführungsstrichen für Sachsen-Anhalt konkret bedeuten würde.
in Bezug auf Schutzsuchende fordert sie auch die Umwandlung des Asylrechts in ein Gnadenrecht, also keine Rechtsschutzmöglichkeiten mehr. Und es soll Sonderklassen für die Kinder von Flüchtlingen geben. Also ihnen soll verweigert werden, jemals in ihrer Schullaufbahn, also nicht auch da nicht, wenn sie hinreichend Deutsch können. Das ist eine verbreitete Forderung in der AfD, die ich auch für eine verkappte Forderung für einen anderen Schulzweig halte, aber das können wir natürlich nicht nachweisen, das wäre auch eine Unterstellung. Aber es geht nicht darum, dass sie erst in die Regelschule dürfen, wenn sie Deutsch können, sondern sie sollen dort bleiben. Und das wird auch begründet damit, dass man die einheimischen Kinder von den Belastungen bewahren möchte, die angeblich mit den Kindern von Schutzsuchenden einhergingen. Und es soll auch den Kindern von Schutzsuchenden signalisiert werden, dass sie nicht hier bleiben werden. Und dazu kommt noch, dass die AfD, also insbesondere durch Herrn Tillschneider, auch klargestellt wird, dass die Kinder dann in größeren Klassen unterrichtet werden sollen. Also bis zu 40 Kinder sollen dort zugelassen werden. Die sollen auch unterrichtet werden durch LehrerInnen aus ihren Heimatländern, was wahrscheinlich so eine Anlehnung sein soll an die Gastarbeiterschulen aus den 60er Jahren, aber natürlich unrealistisch ist in Klassen mit 10, 12, 13 Nationalitäten. Und die damit einhergehende Abschottung und Segregation eben von Flüchtlingskindern ist eine ganz erhebliche Verletzung der Menschenwürdegarantie. Also gerade von Tillschneider haben wir auch einige chiffrierte antisemitische Äußerungen gefunden, Verharmlosung von NS-Verbrechen natürlich. Und Behindertenfeindlichkeit ist im Regierungsprogramm der am stärksten ausgeprägte Punkt, den man überhaupt findet in der AfD, nämlich die Beendigung von Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung.
Also quasi eine institutionelle Verwirklichung von Ausländer raus. Darum geht es ja eigentlich. Und also was früher noch auf der Straße, was immer noch auf der Straße, da wo ich mich bewege, was früher auf der Straße gefordert wurde, ist jetzt, zieht jetzt ein in den Landtag, soll einziehen in den Bundestag und zum deutschen Gesetz werden. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Also das ist bodenlos. Und das hat ja das Gutachten rausgefunden. Das ist einfach bodenlos. Und es bräuchte eine Grenze, denn wie tief sollen wir denn noch sinken? Und da frage ich mich, und vielleicht habt ihr das diskutiert auch auf der Veranstaltung, warum bewirkt denn das so wenig?
Ja, das ist wirklich, wirklich die zentrale Frage. Also diese kognitive Dissonanz, die im eigenen Kopf entsteht, aber die eigentlich Tag und Nacht auch Politikerinnen demokratischer Parteien den Schlaf rauben müsste, zwischen dem Wissen und dem Belegen für die Verfassungswidrigkeit dieser Partei und dem Wissen, dass das Grundgesetz mit Artikel 21 ja aus guten Gründen, ja, aus Verbrechen des NS-Regimes eben gewachsenen Gründen gesagt hat, ja, es muss eine Möglichkeit geben, die Demokratie, die Verfassung und die Menschen, die ihr Leben vor Demokratiefeinden zu schützen, warum da nicht gehandelt wird. Und mich hat es so umgetrieben, dass ich von allen demokratischen Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt wissen wollte, was ist denn für Sie die Konsequenz aus dem Gutachten der GFF? Also ich habe einfach um Stellungnahmen gebeten für den Podcast und die Antworten will ich euch in Auszügen mal kurz zitieren, weil die mich auch wirklich ratlos zurücklassen.
Ich bin total gespannt, denn das ist ja genau die Frage. Wo übernehmen denn jetzt PolitikerInnen die Verantwortung? Wir haben das Wissen, das ist jetzt da. So, wie ist die Reaktion, Heike? Ich bin gespannt.
Also fangen wir mal mit der SPD an, ja? Katja Pehle, die aktuelle SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, hat auf meine Frage, was ist denn jetzt die Konsequenz für die SPD aus dem GFF-Gutachten, die interessanten, wolkigen Worte gefunden. Zitat, wer nach belastbaren Belegen gesucht hat, wird sich mit diesem Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte auseinandersetzen müssen. Ob sie für ein Parteiverbotsverfahren ausreichen, werden die zuständigen Verfassungsorgane entscheiden. Wir, erwarten, dass die zuständigen Verfassungsorgane das Gutachten gründlich prüfen und in ihren Entscheidungsprozess einbeziehen. Die wehrhafte Demokratie muss handeln, wenn sie in Gefahr gebracht wird. Was löst es bei euch für eine Reaktion aus, wenn ihr das hört?
Also ganz ehrlich, wenn ich offen sprechen darf, empfinde ich das als Gelaber. Also ich habe jetzt nichts gelernt, was ich nicht schon vorher wusste und auch keine deutliche Positionierung und auch nicht so, okay, ich als SPD übernehme Verantwortung und das sind die konkreten Schritte, die ich jetzt gehe.
Also es ist ja ganz klar so, die Verfassungsorgane, die Katja Pehle dort erwähnt, ja, also Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, das sind die drei sogenannten Antragsberechtigten in einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Und die sind ja nicht aus abstrakten Personen zusammengesetzt, sondern da sind im Moment noch in der Bundesregierung, ist die SPD dran beteiligt, im Bundesrat, wie in Sachsen-Anhalt beispielsweise, sitzt die SPD in diversen Landesregierungen und auch im Bundestag, ja, sitzt ja auch die SPD noch mit ziemlich vielen Abgeordneten. Und es fühlt sich so an, als wenn das Ganze im luftleeren Raum stattfindet und diese Verfassungsorgane irgendwie wie automatisierte Männchen, sag ich mal, losmarschieren. Tun sie aber natürlich nicht. Ja, dazu braucht es Entscheidungen demokratischer PolitikerInnen, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen zu stärken von demokratischen Mehrheiten. Und das ist es, was mich so ratlos zurücklässt an dieser Antwort.
Ja, das verstehe ich total. Das lässt mich auch ratlos zurück. Und das ist ja so ein bisschen die Haltung. Also wir haben die Grundlage des Wissens und dann passiert aber nichts. Und ich möchte auch nochmal sagen, dieses Wissen ist ja auch keine staatliche Veranlassung gewesen, sondern wurde dann von der Zivilgesellschaft initiiert, damit das überhaupt auf den Weg gebracht werden kann. Aber irgendwie stößt es ja in die Richtung, hey, hier gibt es total viele Punkte, 2500, die Richtung AfD-Verbot drängen würden, was ja eine Maßnahme wäre, die politisch erreichbar ist. Wir haben die Gesetze zum Schutz der Demokratie, wir haben das Learning aus der Zeit des Nationalsozialismus. Warum gibt es denn jetzt diese Weigerung? Gerade vor dem Hintergrund, dass meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gute Argumente für ein AfD-Verbot sprechen würden. Also Heike, du hattest es gerade gesagt, wir haben ja auch schon mal über ein NPD-Verbot gesprochen und 2010. Und das wäre ja auch rein rechtlich durchgegangen. Man hat es dann nicht implementiert, weil die NPD einfach nicht relevant genug als Partei ist. Und da haben auch schon ziemlich gute Gründe für gesprochen. Parteien haben bestimmte Rechte und genießen einen bestimmten Schutz, bekommen bestimmte Ressourcen zugesichert und so weiter. Warum eine antidemokratische, verfassungswidrige Partei eben auf so demokratische Weise unterstützen? Warum ein Organ, was zu so viel Hass aufruft und zu so viel Gewalt führt, das auch noch befähigen? Und interessant fand ich, dass auch das Gutachten sagt, naja, ja, NPD-Verbot, da hatten wir irgendwie ja für uns auch so eine Untergrenze definiert, so bis hierhin und nicht weiter, so stopp mal, das geht nicht weiter. Und dann aber finden sich im Gutachten ganz viele Aspekte, wo die AfD teilweise noch inhaltlich darüber hinausgeht, was die NPD gefordert hat und gemacht hat. Also wie viel Argumente brauchen wir denn noch, um dieses Gesetz zum Schutz der Demokratie irgendwie auch mal anzugehen? Zumal wir ja auch sehen, also und das ist jetzt ja auch kein totaler Verstoß, dieses Gesetz, sondern es ist einfach ein Teil von der wehrhaften Demokratie. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, wo eben wie jetzt in Ungarn zum Beispiel oder in Polen sehr lange, wo wir, wo es natürlich auch enormen Widerstand gab, aber der sehr spät erst auch so richtig wirksam wurde und damit aber die Rechten so viel Land nehmen konnten, dass ein Rückbau von bestimmten Strukturen total schwierig wurde ab einem bestimmten Punkt und sehr viel mehr Druck aufgebracht werden musste, damit überhaupt sich noch was bewegt.
Absolut, ja. Und Katharina, weil du das gerade gesagt hast, das ist etwas, was Bijan Moini bei der Vorstellung des Gutachtens in Halle auch gesagt hat, sie haben genau die Forderungen der NPD und das NPD-Parteiprogramm, das ja durch das Bundesverfassungsgericht tatsächlich intensiv bewertet worden ist, ja, neben die Programmatik der AfD gelegt und die Äußerungen der AfD und haben halt gesagt, an fast jedem Punkt gleichen sich diese Forderungen und die Programmatik und oder die AfD geht inzwischen weit über die Programmatik der NPD, die Demokratiefeindlichkeit der NPD hinaus. Und hier an dieser Stelle für alle, die die Veranstaltung nachhören wollen, Radio Korax hat die Veranstaltung als Mitschnitt veröffentlicht. Und Katharina, du hast auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den finde ich auch total wichtig, nämlich es gibt so diesen Artikel 21 im Grundgesetz und der ist auch mehrfach angewandt worden, sehr restriktiv natürlich, weil es eben so ein Eingriff natürlich auch in demokratische Willensbildungsprozesse ist, ja. Und gleichzeitig gibt es ja aber diesen Artikel eben, weil klar ist, die wehrhafte Demokratie darf eben nicht nur ein Papiertiger sein. Ja, also das muss real sein. Menschen müssen ein Vertrauen haben können, dass die Demokratie sich gegen die Feinde und Feindinnen der Demokratie eben zur Wehr setzt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass lediglich in 4 Bundesländern, ja, also in 4 von 16, die jeweiligen Landesregierungen Anträgen zugestimmt haben aus den Landesparlamenten, wo gesagt wird, ja, also in unterschiedlichen Abstufungen, aber immerhin, wo gesagt wird, ja, ein Prüfverfahren eines AfD-Verbots soll auf den Weg gebracht werden, dann merke ich, das löst bei mir eine echte Vertrauenskrise aus, ja.
Wenn wir mal jetzt ein bisschen frontaler vielleicht in den Konflikt gehen, würde ich gerne als Anwältin des Teufels auftreten und habe mir überlegt, was ich euch vor den Latz knallen könnte, was so eigentlich gegen ein Parteiverbot spricht. Und da würde ich jetzt erstmal in den Raum stellen oder euch vorwerfen, dass ein Verbot oder die Idee von einem Verbot ja was sehr Deutsches ist, würde ich mal so behaupten. Und auch ein sehr bequemer Weg, um sich inhaltlich nicht mit Ursachen und langfristigen Lösungen auseinandersetzen zu müssen und erstmal keine überzeugende Politik darstellt. Prove me wrong.
Dazu würde ich gerne mal mehr hören. Das sehe ich so gar nicht. Ich sehe das eher als Teil dessen, dass man eine Lösung sucht. Aber erzähl mir mehr, Juli. Anwältin des Teufels.
Ich habe extra nachgeguckt, ob es für den lateinischen Begriff eine weibliche Bezeichnung gibt, aber gibt's nicht. Also, mich hat es gerade ein bisschen daran erinnert, was Heike mitgebracht hat, diesen O-Ton von dieser SPDlerin, als ich irgendwie nicht so sehr zu positionieren oder die Verantwortung auszulagern, statt zu sagen, naja gut Leute, was habe ich denn vielleicht als SPD, das ist ja auch in MV eine riesige Frage, was habe ich als SPD vielleicht auch in der Vergangenheit falsch gemacht? Habe ich vielleicht zufällig die arbeitende Bevölkerung nicht richtig mitgenommen? Habe ich da was verpennt? Was ist meine Verantwortung in dieser Gesellschaft, um Sachen zu verändern? Und das wäre so mein Hauptargument, bekämpfe ich hier nicht gerade ein Symptom oder führe ich hier nicht gerade einen Kampf gegen Windmühlen und ist das Problem nicht eigentlich viel größer und ich müsste auch als SPD jetzt nicht nur mehr überlegen, Parteiverbot, AfD ja oder nein, wie kann ich mich da engagieren, sondern auch, wo muss ich anders agieren, was habe ich verpennt, was muss ich besser machen, um Leute und Bevölkerung anders abzuholen.
Okay, ich setz mal was dagegen, ja.
Los geht's, Heike.
Und tu was, was euch vielleicht ein bisschen überraschen wird. Ich zitiere einen CDU-Politiker, nämlich Marco Wanderwitz. Der war mal vor mehreren Jahren Ostbeauftragter der Bundesregierung und war auch Staatssekretär unter Angela Merkel, kommt aus Sachsen, ist jetzt eigentlich ein konservativer CDU-Politiker und der gehört zu den 113 Abgeordneten tatsächlich aus SPD, Grüne, Linke, CDU und FDP, die in der vorherigen Legislatur einen Entschließungsantrag aufgesetzt hatten und gesagt haben, wir wollen als Teil des Verfassungsorgans Bundestag, dass ein Verbotsverfahren geprüft wird. Ja, und das muss man, glaube ich, auch der Vollständigkeit halber noch sagen. Bei den Reaktionen, die ich aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt bekommen habe auf meine Fragen, gab es auch einen CDU-Politiker, Tobias Krohl heißt er nämlich, der gesagt hat, Zitat, das Gutachten ist aus meiner Sicht intensiv zu prüfen und die Komplexität und politische Bedeutsamkeit, und damit wertet er das Gutachten ja immerhin ziemlich auf für einen CDU-Politiker, erfordert hier eine ausführliche Auseinandersetzung mit den vorgebrachten Argumenten. Und Marco Wanderwitz eben, der hat, wenn er über den Antrag dieser 113 Bundestagsabgeordneten geredet hat, immer gesagt, naja, das, was wir wollen mit einem Prüfverfahren über ein mögliches Verbot, über das ja sowieso das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, ja, der bezeichnet es als Atempause für die Demokratie. Und ich würde sagen, diese Atempause brauchen wir gerade dringender denn je.
Aber müssen wir nicht endlich mal in die Handlung gehen und aktiv werden und nicht eine Atempause machen, sondern Sachen verändern und angehen?
Ja, aber genau so ein Gesetz und eine Gesetzeseinforderung ist doch ein Handeln. Also Verbot klingt halt so unfassbar negativ. Aber ist es denn nicht einfach nur eine Grenzziehung? In jede Gesellschaft lebt davon, dass es Grenzen gibt. Freiheit lebt davon, dass es Grenzen gibt. Ich kann nicht wie in so einer negativen Vorstellung von Anarchie oder wie im Film The Purge so einen Tag haben, wo einfach alles möglich ist und jeder jeden umbringen kann. Das ist nicht eine Form von Freiheit in der Gesellschaft. Wir sind darauf angewiesen, in einer Gesellschaft miteinander zu leben. Denn es ist ein Miteinander und das braucht bestimmte Grenzen zum Schutz. Und das klingt so abstrakt, zum Schutz der Demokratie, zum Schutz aller unterm Strich. Eine Demokratie hat die Funktion auch, ihre Schwächsten zu schützen. Und dazu gehören auch Gesetze. Und die Gesetze müssen befolgt werden und müssen umgesetzt werden. Und ich kann euch ja mal ein Beispiel mitbringen, wo das passiert ist. Denn wir tun so, und wir könnten natürlich noch viel weiter darüber reden, so, was sind positive Sachen, was sind negative Sachen. Natürlich ist das ambivalent und wir müssen das diskutieren. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nichts, was komplett neu und noch nie da gewesen ist. Wir haben Gesetze, die treten in Kraft bei Gesetzesverstößen. So, ich bringe euch ein Beispiel mit. Und dieses Beispiel hat sich auch diese Woche ereignet. Und ich bin absolut überrascht, was alles in so einem kleinen Zeitraum passiert. Und das kennt ihr auch alle. Da geht es um Marine Le Pen. Marine Le Pen ist die wahrscheinlich bekannteste französische Politikerin der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei Rassemblement National, die früher Front National hieß und von ihrem Vater geführt wurde. Die ist sehr vergleichbar mit der AfD in Deutschland. Nicht 1:1, aber schon vergleichbar. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, vor gut einem Jahr, 2025, wurde Le Pen verurteilt wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Sie hat rund 4 Millionen veruntreut. Das lag vor allem an Scheinbeschäftigungen von Parteimitgliedern im EU-Parlament. Auch das erinnert irgendwie sehr an AfD letztens. Und dafür hat sie 4 Jahre Haft bekommen. Davon sind 2 Jahre auf Bewährung. Die muss sie mit Fußfessel absitzen. So ist das in Frankreich. Und dazu gehörte auch eine Geldstrafe von 100.000 Euro und eine längere Amtssperre von 5 Jahren mit sofortiger Wirkung. Und der Fall ist ganz klar. So, sie hat Gelder nachweislich veruntreut. Dafür gibt es Gesetze, dass das nicht passieren darf. Sie wurde verurteilt, hat eine bestimmte Strafe bekommen. Und diese Strafe betrifft auch sie als Amtsträgerin. Und damit auch die Partei in ihrer politischen Wirksamkeit oder zumindest sie in ihrer politischen Wirksamkeit innerhalb der Partei. Jetzt gab es nochmal eine Neuverhandlung und die Strafe wurde abgemildert. Das heißt, das Strafmaß wurde reduziert auf 3 Jahre Haft, davon eine Amtssperre mit 45 Monaten und 30 Monate sind zur Bewährung ausgesetzt, also auch mit Fußfessel. Das bedeutet aber für den Wahlkampf 2027 in Frankreich, dass die nun verbleibenden 15 Monate bis dahin abgegolten sind. Das heißt, Le Pen hat keine Amtssperre mehr zum zukünftigen Wahlkampf, anders als es vorher noch angesetzt war. Aber sie ist trotzdem eingeschränkt. Sie trägt diese Fußfessel, die bindet einen daran, dass man zu bestimmten Zeiten zu Hause sein muss. Das heißt, man kann auch nicht so einen sehr aktiven Wahlkampf führen. Damit steht noch zur Debatte, ob sie überhaupt antreten wird oder nicht, in welcher Form und so weiter. Also unterm Strich will ich damit sagen, wir haben Gesetze, die werden umgesetzt und die betreffen und beeinflussen auch die Wirksamkeit von politischen Parteien oder von politischen Personen, wenn sie innerhalb ihres Amtes gegen die Gesetze verstoßen haben. Das ist eine Praxis, die ist bereits implementiert. Die gehört zu unserem Rechtsstaat. Und ich finde dieses Beispiel dahingehend total interessant, weil natürlich gab es irgendwie seitens der Partei dann negative Kommentare, als das Gerichtsurteil feststand gegen Le Pen. Aber innerhalb von Deutschland und ich würde sagen so auch in der allgemeinen Stimmung gab es dann nicht viel Widerspruch. Also das war irgendwie so, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das empfunden habt, aber ich weiß noch, das war so, ja okay, klar, da ist ein Geldschaden entstanden und sie muss jetzt zur Verantwortung gezogen werden und ja, Pech gehabt, wenn das dann dich in deiner politischen Karriere einschränkt, du hast es dir ja selber so zugerichtet. Also da ist irgendwie der Fall ganz klar und gleichzeitig, wenn es dann um das AfD-Verbot geht, was ja auf eine ganz ähnliche Weise funktioniert. Wir haben bestimmte Grenzen in Deutschland. Wir haben bestimmte Gesetze, die schützen sollen. Bei Verstoß gegen diese Gesetze gibt es eine bestimmte Konsequenz. Aber da entsteht dann so ein Unbehagen. Und das finde ich interessant.
Voll. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht und einige Thesen mitgebracht, woran das liegen könnte. Vieles davon war eigentlich schon in dem angelegt, was du gesagt hast, Katharina, nämlich, weil in der Situation hat man erstmal eine konkrete Person, die ich zum Beispiel bestrafen kann. Auf der anderen Seite habe ich ein, ich sag mal, Kollektiv oder viel mehr Menschen, die das betrifft. Also vielleicht ist schon mal, gut, jetzt sprechen wir hier über Le Pen, aber vielleicht ist schon mal so die Dimension eine komplett andere. Und du hast auch gesagt, es gibt einen konkreten Schaden. Dieser Schaden ist entstanden und dann wird darauf reagiert. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es, wir haben halt irgendwie Demokratiefeindlichkeit. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns seit Jahren in so einer Beweispflicht. Also wir als Gesellschaft sammeln wir die ganze Zeit irgendwie Beweise für diese Demokratiefeindlichkeit und stehen immer noch aber vor der Entscheidung, wirklich zu handeln. So, dass so ein Parteiverbot natürlich was total Großes ist und dass die Fragestellung, die dahinter ist, aber immer auch nicht the damage is done. Also es trauen sich ganz wenige, das schon auszusprechen, weil ich den Schaden noch nicht so beziffern kann, in Anführungszeichen. Es ist erstmal eine Hypothese. Also wenn die AfD mehr Macht bekommt, könnte das und das passieren und es könnte das und das passieren. Aber es ist nicht so, diese Kontobewegung hat es gegeben, ich reagiere darauf, sondern ich muss jetzt hier präventiv handeln. Und gerade Gesetze, das sehen wir ja an vielen Beispielen, zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie über den 218er nachdenken, so, okay, es gibt viele Leute, die das verändern möchten und trotzdem, dieses Gesetz ist irgendwann entstanden und es gibt viele Leute, die sich dafür engagieren und trotzdem bewegt sich da irgendwie nicht so richtig was.
Ja, ich finde es total interessant, also Katharina, weil du das gerade dieses Beispiel im Nachbarland ja gebracht hast, so in so einem EU-Land, habe ich nochmal dran gedacht, dass das hier auch kaum besprochen wird, dass ja auch das Europaparlament ein Prüfverfahren eingeleitet hat. Genau diese Woche entlang genau der Kriterien, die eigentlich auch auf die AfD zutreffen, nämlich es gibt ein Prüfverfahren gegen diese rechtsextreme Parteienfamilie, nennt sie sich Europa, der souveränen Nation, ESN. Und diese ESN, da gehört die AfD auch mit dazu, soll nach Ansicht der Aufsichtsbehörde gegen EU-Grundwerte verstoßen haben. Ja, und das ist so, seit dem vergangenen Jahr ist eine Bedingung für eben Fördergelder aus den EU-Töpfen für den Wahlkampf oder Parteitage, dass sich die Parteien an die Werte aus den EU-Verträgen halten. Also Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und auch der Schutz von Minderheiten. Und diese EU-Aufsichtsbehörde prüft eben, ob sich die Parteien daran halten. Und da sagt ja jetzt auch niemand, hey, was ist das? Wie unfair ist das? Sondern das wird akzeptiert. Das wird in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen.
Ich glaube, ich würde noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, Katharina, nämlich, dass eigentlich schon ein Paradox auch in der Marine Le Pen halt drin steckt, nämlich, ich muss Freiheitsrechte einschränken, um Demokratie zu schützen, die genau diese Rechte garantiert. Und vielleicht, um einmal das noch in aller Klarheit zu sagen, wir haben eine wehrhafte Demokratie. Und das bedeutet, dass sich eine Demokratie auch gegen die Mehrheit ihrer eigenen Bürgerinnen schützen darf, wenn diese Mehrheit die demokratische Substanz selbst abschaffen will. Das klingt einigermaßen kompliziert, aber wir sind da eigentlich schon die ganze Folge drum rum gewandert, dass es eigentlich darum geht zu sagen, okay, wir haben eine Vergangenheit. Aus dieser Vergangenheit haben wir bestimmte Erfahrungswerte mitgebracht. Wir wissen also, wir wollen nicht neutral sein, sondern wir installieren in diesem Bums, den wir jetzt neu aufbauen, wehrhafte Elemente, die uns beschützen. Und wir installieren einerseits Abwehrmechanismen gegen Verfassungsfeinde, zum Beispiel sowas, was wir jetzt besprochen haben mit Ewigkeitsklausel oder Gesetze oder Parteiverbot. Und aber auf einer übergeordneten, vielleicht eher funktionalen Ebene installieren wir auch noch andere Elemente, die uns wichtig sind, damit wir diese Demokratie beschützen. Und da haben wir irgendwie schon drüber gesprochen in verschiedenen Folgen, nämlich uns ist politische Bildung wichtig. Deswegen, weil wir wollen, dass die Leute in unserem Land wissen, was demokratische Werte sind und wie wir sie verteidigen. Oder unser Thema Lokaljournalismus. Wir haben Journalistinnen, die als vierte Gewalt funktionieren, die nicht mit irgendwelchen Parteien rumkumpeln von rechts bis links, sondern deren Job es ist, eine Kontrollfunktion auszuführen und Machtmissbrauch zu verhindern und das auch so an die Öffentlichkeit zu zerren. So, und ich glaube, das muss man sich nochmal, wenn wir nochmal auf meine Auto-Idee vom Anfang zurückkommen. Dieses Auto hat so verschiedene Elemente installiert. Zum Beispiel zeigt es dir die Motorleuchte an, um dich zu warnen, hey, hier geht was schief, du musst jetzt aktiv werden, sonst wirst du ein Problem haben demnächst und kannst das Auto wegschmeißen. Und diese Frühwarnsysteme sind extrem gut, wenn du fahren willst oder dich bewegen willst.
Ich liebe ja deine Autometaphern, Juli.
Auch. Ich bringe gerne mehr mit noch.
Ja. Auch, weil du beschreibst das so als Systeme und Frühwarnsystem und was man am Le Pen-Fall ja auch sieht, das ist jetzt nicht einfach ein autoritäres Verbot, so ciao, sondern da sind Gerichtsprozesse, da geht man in eine Revision, da wird nochmal überarbeitet, da gibt es Korrekturen nach unten und oben, da gibt es einen ganzen Prozess, der aber zum Schutz am Ende da ist, damit sich alle irgendwie dann doch an bestimmte oder in so einem Mindestmaß an Regeln halten.
Und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, weil ich habe euch ja vorher gesagt, okay, Mecklenburgische Seenplatte ist halt, Entschuldigung an alle meine Mitbewohnerinnen hier, aber irgendein Bumslandkreis im Norden. Was interessiert mich das, wenn ich in Hildesheim wohne oder in Süßen bei Kuchen in Baden-Württemberg oder in Berlin? Aber es hat halt schon, also wir haben jetzt festgestellt, dass es so viele, es muss nicht den großen Knall geben im Sinne von, okay, zack, jetzt ist Vertrauen verloren, sondern es gibt halt ganz viele Stellschrauben, die uns alle betreffen.
Und trotzdem bleibt halt diese Frage, und da würde ich tatsächlich Bijan Moini aus der Veranstaltung nochmal zitieren wollen, geht die größere Gefahr für die Demokratie, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung davon aus, dass man diese rechtsextreme Partei gewähren und am Ende regieren lässt oder dass man sie verbietet und damit natürlich wirklich auch in den demokratischen Wettbewerb eingreift, ja. Und das ist ja keine Frage, das passiert. Also die Vorstellung, das Prüfverfahren läuft, das Bundesverfassungsgericht entscheidet und dann gibt es ein Verbot, ja, was laut Gutachten möglich wäre. Das würde am Ende unter Umständen eben auch bedeuten, dass AfD Politiker aus den Parlamenten weggebracht werden, ja, und verhaftet würden, so. Und dass das auch einen großen Schaden anrichten könnte und würde für die Demokratie, ist keine Frage. Und Bijan hat dann gesagt, die Frage ist aber eine politische Frage, welche Gefahr ist größer? Das Grundgesetz trifft da die Entscheidung jedenfalls so, wenn eine Partei verfassungswidrig ist, dann darf sie verboten werden. Also das ist quasi die Ausgangsgrundlage, die das Grundgesetz eben mit Artikel 21 geschaffen hat oder vielmehr die Mütter und Väter des Grundgesetzes geschaffen haben als Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Und die politische Frage aber muss jetzt entschieden werden, ja, muss konkret entschieden werden.
Das war Folge 6, Teil 1. Den zweiten Teil könnt ihr morgen an gleicher Stelle hier um 18 Uhr hören oder alles zusammen unter kipp.ost.de. Ihr hörtet Kipp.Ost, Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipp.Ost Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de.